Ja, herzlich willkommen, Farin Urlaub und Billa B. live im Studio.
Hallo. Hallo.
Also nicht live, aufgezeichnet, aber trotzdem im Studio.
In echt.
Ja. In echt. Ich habe mir Folgendes überlegt. 19 Songs auf dem Album, das ist sehr, sehr viel. Mhm. Und das auch nach einem Jahr nach dem quasi Geschwisteralbum Hell. Mhm. War nicht viel los gewesen bei euch, wa?
Ja, eine verschobene Tour, die jetzt abgesagt wurde. Und ja, tatsächlich viel weniger Freunde getroffen, als man das normalerweise machen würde. Selbst ich als Misanthrop, genau. Und viel Zeit für Musik und für Songwriting und viele Ideen, die zum Teil aus der Langeweile geboren wurden. Ja, war schon eine interessante Zeit.
Kann man das so sagen bei der Promotion, dass das aus Langeweile geboren
Nein,
war?
Nein, natürlich nicht. Ist auch eine Lüge.
War ja auch nicht so. Also wir hatten ja von der Entscheidung, also ein neues Album zu machen, das hat so viel Kreativität in uns freigesetzt, dass wir ja schon mit richtig vielen Songs, über 40, 50, weiß ich nicht.
42 waren es, glaube ich.
42, ins Studio gegangen sind für Hell. Und dann beschlossen, zwei Alben zu machen, die wir eigentlich auch schon so beschlossen hatten. Also wir hatten dann...
Wir hatten auch schon Kopplungen fertig.
36 Songs ausgesucht, jeweils 18 Songs und hatten schon eine Kopplung fertig und haben dann uns aber erstmal auf Hell konzentriert, weil das große C dann kam und uns überrascht hat und Farin Urlaub, weise wie er nun mal ist, gesagt hat, lass uns erstmal eine Platte fertig machen und dann gucken, was wir mit der zweiten machen. Alle Pläne, die wir bis dahin hatten, mit dieser Situation umzugehen, so viel Material zu haben, wurden ad acta gelegt, erstmal eine fertig machen. Was der Vorteil war, dass wir bei Hell eine traumhafte Running Order hatten, eine traumhafte Zusammenstellung.
Reinfolge. Und Dunkel ist jetzt nur der Schrott, der übrig geblieben ist.
Nee, Nein. Weil interessanterweise haben wir, also wir hatten 18 Songs, Dunkel war schon fertig, haben uns dann 4 Monate getrennt und haben in diesen 4 Monaten 14 neue Songs geschrieben. Mhm. Also unaufgefordert, weil es gab ja schon genug Songs, aber einfach so... Ja.
Also dann gab es 32 quasi zur Auswahl
jetzt
für
im
Dunkel.
Kopf mitgerechnet,
ja, ja.
Genau.
Ich war froh, dass du noch 3 Sätze gesagt hast.
Genau.
Ach, deswegen das Handy hier, klack, 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 klack. Und dann haben wir 8 Songs von der Kopplung wieder raufgenommen. Nee, doch, 7 Songs wieder runtergeworfen von der bereits bestehenden und 8 genau. Neue raufgemacht. Deswegen ist auf Dunkel jetzt einer mehr als auf Hell. Du merkst, da Zahlen.
Genau, aber es war tatsächlich so, dass uns klar war, dass 19 Songs wahnsinnig viel sind für ein Album. Und
ein schönes Gespräch, wir beide.
Wir hatten auch ein Gespräch angestoßen von Rodrigo, der sagte viel zu viele Songs. Also die Platte wäre einfach kompakter mit 16 Songs. Also einfach, und es ist ja auch so. Also ich meine, es gibt Beispiel, das erste Breezer-Album hat, glaube ich, 10 Songs. Die sind so der Hammer. Und dann legst du es normal auf. Oder die Beatsteaks bringen ein Album raus mit 11, 12 Liedern. Und du hörst die Platte halt immer nochmal und nochmal und nochmal. Diese Hürde, dass es dann zu viele Songs sind, irgendwie, die gibt es da nicht. Und
aber da seid ihr doch total geschädigt von dem, was Streaming mit Musik gemacht hat. Nämlich, dass alle Leute eh viel kürzere Songs machen, weil sie noch irgendwie immer schneller die Singles raushauen.
Alle ich außer
finde
uns.
Das, ja, genau. Und ja. Ich finde das total gut.
Genau.
Das ist so,
ja,
wie Alben mal früher waren. Die hatten halt dann viele. Dann
genau,
haben die
sind halt alt.
Die Pointe kommt ja noch. Die Pointe genau. War, dass Farin Urlaub und ich uns dann darüber unterhalten haben und auch tatsächlich einig waren, dass...
Das Album wäre
mit griffiger 16 Songs. Mit 16, 17 Songs.
Wollen wir es machen?
Nee.
Genau, das war das Gespräch.
Direkt so, nee, wollen wir noch was? Nee, machen wir nicht.
Okay. Und es gibt auch sehr viele Songs, die Intros haben. Ist ja auch alles in der Streaming-Zeit.
Gibt es auch nicht mehr eigentlich.
Nach 25 Sekunden muss der Refrain endlich kommen, weil wie viel Attention-Span soll ich denn noch haben? Wir haben vorhin...
Oder ganze französische Chansons werden wie bei Tristesse vorne ran geklatscht noch irgendwie als Gitarrensolo, ja?
Genau. Und den Luxus nehmen wir uns halt, weil wir es können.
Super, finde ich sehr gut. Wenn Leute was können, dann sollen sie das auch machen.
Richtig.
Was ich kann, ist mir zu überlegen, wie wir dieses Interview führen. Und ich habe mir überlegt, 19 Songs, das schaffe ich nicht zu jedem Song, aber zu der Hälfte machen wir wie so ein Track by Track, aber nicht ganz Track by Track, sondern ich spiele nur quasi so Stellen ein, die mich interessieren und stelle dazu eine Frage. So, wir fangen an mit Noise.
Andern geht schlechter noch, na klar, doch das Gefühl ist nun mal da und es lässt dich einfach nicht zufrieden. Zeit für etwas Neues. Es wird Zeit für etwas Neues. Einfach Zeit für etwas Neues. Es wird Zeit für etwas Neues.
Neues ist ein Song, in dem es um Langeweile mit dem Herkömmlichen geht. Es geht um die Sehnsucht nach Neuem. Was ist denn für die Ärzte neu? War es das im vergangenen Jahr, nach 8 Jahren mal wieder ein Album aufzunehmen? Und war das jetzt auch noch neu, ein Jahr später? Oder nicht?
So viele Fragen auf einmal.
Aber eigentlich im Grunde immer nur nach demselben.
Das Lied ist, ich muss kurz zur Entstehungsgeschichte des Liedes kommen, damit man überhaupt versteht, wie das Lied aufs Album gekommen ist. Das Lied war ein aussortiertes Demo von mir, was irgendwie so halbfertig war und der Text ging irgendwie nirgendwo hin. Und Bela hat aber an dem Refrain Gefallen gefunden und hat dann gesagt, lass mich nochmal über den Text gehen bitte. Und hat dann in dem Zug auch die Musik nochmal massiv verbessert. Und das Lied hatte vorher eine andere Richtung. Also es war auch diese, etwas Neues muss her, aber es war noch diffuser. Also du hast die ganze Welt gesehen, aber irgendwie ist es auch nicht...
Ja, es ging eigentlich um so einen Hunger, ne? Genau. In dem ursprünglichen Lied, um so einen Hunger, dass man nie satt wird. Und ich dachte irgendwie, nee, irgendwie ist das, also auch im Pop-Kontext, so in den Sehnsuchtsliedern, von denen es ja auch hier und da welche gibt und auch ein sehr kongeniales Lied von Farin, Himmelblau, dass das lieber, also aus meiner Sicht, mehr in diese Richtung gehen sollte. Mhm. Und dann habe ich halt in den Strophen so ein Ding gemacht und dann kam ich auf die Idee, dass wir das so Mephisto-Faust-mäßig, der eine ist der Verführer, der andere spürt, dass da irgendjemand ihm auf der Schulter sitzt und sagt, hier, da gibt's auch noch mehr, guck doch mal und überleg mal und sowas.
Und jetzt kann ich ja sagen, Bela ist echt schwer auf der Schulter. Also beim Singen, das war nicht leicht.
War nicht so einfach, nee. Merkt man auch, dein Gesang ist sehr angestrengt.
Mein Gang ist auch etwas buckliger seitdem.
Noch buckliger.
Noch buckliger.
Seid ihr jetzt gleich groß, hat er geschafft.
Das war eigentlich der einzige Grund.
Der Grund für das Lied ist, Farin war zu groß. Jetzt wissen wir es.
Aber was war denn jetzt das mit dem Neu? War das neu, nach 8 Jahren okay. Album aufzunehmen?
Das ist jetzt die zweite Frage, genau. Also
das war die eigentliche Frage.
Die eigentliche Frage. Naja, es war schon, also was neu war daran, ein Album aufzunehmen natürlich nicht, aber was neu war daran, ist diese neu wiedergewonnene Respekt, Liebe zueinander.
Freude, Leichtigkeit.
Und das war eine völlig andere Art des Aufnehmens. Also so hatten wir das gemeinsam noch nicht erlebt, zelebriert. Und also schon war das damals auch, waren wir auch als Freunde im Studio und haben Dinge gemeinsam gemacht. Und jetzt sind wir halt in den letzten 8 Jahren, haben wir uns auch nochmal entwickelt. Andere Menschen, nicht andere Menschen geworden, bessere Menschen geworden vielleicht.
Speak for yourself.
Und das war, also das war irgendwie, also nach dieser Tour, die halt die Entscheidung bringen sollte, ob wir nochmal ein Album machen oder nicht und wo wir uns dann positiv für entschieden haben, war das plötzlich, fühlte sich das wirklich wie eine neue Band an.
Ja, wir lernen, 8 Jahre Pause sind vielleicht manchmal gut für Beziehungen. Mhm. Nächster Song, KFM.
Wir sind Bini, Interpares, Könige unter Kollegen.
Was ist denn Karnickel-Fick-Musik? Sodomie-Verherrlichung bei den Ärzten wäre ja nicht neu.
Wäre nicht neu, nein. Aber also das Bild ist nicht von mir. Ich habe den Text geschrieben, aber das Wort Karnickel-Fick-Musik kenne ich aus den 80er Jahren. Hört doch mal auf mit eurer Karnickel-Fick-Musik. Das ist halt so. Dieser schnelle Punkrock war
okay.
Halt als Genre.
Das
ist der
Rhythmus von dem, was man sich vorstellt, Kopulation unter Nagetieren. Dass das imitiert.
Unter bestimmten Nagetieren, langohrigen Nagetieren. Ja. Weil sonst wäre es
Nee, stimmt, sonst ging es ja nicht.
Genau,
ja.
Sonst geht es gar nicht.
Ja, geht nur mit langen Ohren. Ja.
Und diesen Ausdruck, also Rott und ich kannten den als ganz normal feststehenden Ausdruck. Bela hielt es für einen Neologismus, von mir ist es nicht. Es ist einfach ein Wort, was in meinem Soziolekt durchaus auftauchte. Wir sind im Deutschlandradio, wir sind ganz viele Fremdworte.
Ich merke schon.
Dring, Sternchen für Sternchen, Soziolekt. Genau.
Ja, und als Künstler ist man doch immer so ein bisschen Demiurg. Jetzt habe ich euch.
Und, stimmt.
Ja, gesagt.
KFM okay. ist einfach ein schöner Spaßsong, der das Album natürlich erstmal wieder anschieben soll. Also, weil wir kommen nach 8 Jahren wieder. Es fängt ja auch an mit dem Ende von Hell, was aus einem fahrenden Auto ertönt. Und wir fangen halt gerne Alben an, also wie damals Punk ist oder... Ja, es gibt viele... erste Songs auf dem Album, die quasi so einen Teppich ausbreiten. So, dieses Jahr geht es uns um Folgendes. Und dann auf diesem Teppich treten dann die drei Artisten auf quasi.
Und eigentlich ist es noch eine versteckte Botschaft, weil da irgendwie KLF drinsteckt, aber ohne, nicht ausgespuckt ist, genau, ohne dass man es aus. Und die haben ja eh so ein verrücktes Programm. Okay, nächster Song. Ich glaube, ich muss ein paar Fragen rausschmeißen, weil die können eh nicht reinkommen, so wie ihr antwortet. Ist aber schön.
Wir können auch mit Ja und Nein antworten.
Nee, überhaupt nicht.
Mach mal,
ich stelle ja gar nicht solche
Fragen. Du hast danach gefragt, wir machen das jetzt.
Also, wir haben Anti.
Freigegeben zur Adoption, Sehnsucht nach der Endstation, Stunden zählen vor dem Telefon, warten auf den Klingelton. Wie lange wird es dauern bis zur Exekution? Wie lange wird es dauern bis zur Exekution? Brennst du noch oder explodierst du schon? Brennst du noch oder explodierst du schon?
Brennst du noch? Brennst du noch oder explodierst du schon? Also das ist ein Song zur Gegenwart mit der Wahl zwischen ganz vielen Pest und Choleras.
Ja.
Ist dieses Album dann noch das Feuer? Brennst du noch? Oder schon der finale Rettungsschuss? Explodierst du schon?
Jedes Album, das kann ich jetzt allgemeingültig für alle Musiker auf der Welt sagen. Jedes Album, was man gerade gemacht hat, ist das Beste, ist der heißeste Scheiß, ist das Allergrößte.
Ja, müsst ihr ja sagen.
Nee, müssen wir so empfinden, weil wenn nicht... Wenn wir ins Studio gehen und sagen, lass uns mal was richtig Mittelmäßiges machen. Du meinst so noch schlechter als sonst? Ja, komm, das funktioniert nicht. Man muss der ernsthaften Überzeugung sein, dass das jetzt gerade das bestmögliche Album ist. Was man dann 20 Jahre später darüber denkt, wir sind ja so alt, dass es tatsächlich über 20 Jahre alte Alben von uns gibt, steht auf einem anderen Blatt, aber du musst diese Überzeugung haben. Deswegen ja, natürlich, ich brenne noch und explodiere schon gleichzeitig.
Ach, es ist beides sogar. Ja, ja, aber das ist eine schöne Synthese von Anti.
Ich bin ja relativ groß,
genau.
Also ich kann unten noch brennen, während ich oben schon explodiere.
Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass der Song auch insofern interessant ist, dass das ein Song war, der eigentlich für Hell vorgesehen war. Mhm. Und kurz bevor das ins Presswerk ging, haben wir uns entschieden, den auszutauschen gegen einen anderen Song, der also besser aufs Erste.
Wir haben uns entschieden, Bela kam an und sagte, pass auf, ich hab mir was überlegt.
Mach
und
mal.
Alle so, hurra, er hatte noch eine Idee, oh, jetzt Mann. Alles wieder anders.
Anti ist echt ein super Song, aber meinst du nicht, an der Stelle wäre doch der viel besser? Und ich so, ja, okay, gut. Da beide von mir waren, war ich einverstanden.
Ach, ist das so? Zählt dir das, ja?
Du hattest jetzt nein, so. Das ist schwierig. Das ist leider schwierig.
Ich fände das schön, das wäre so geschwistermäßig irgendwie. Jeder zählt genau, wie ob er kurz zu kurz gekommen
ist. Das haben wir aber auch gemacht, das war ja, nicht so gut.
War keine gute Idee.
Also, okay.
Ich brauche es schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich brauch das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht. Ich will es schwarz, ich will die Nacht. Ich will das Dunkel und was es mit mir macht.
Dunkel heißt dieses Album. Ich will das Dunkel und was es mit dir macht. Was macht es denn?
Das Dunkel? Na, nur ausschließlich gute Dinge. Also alles... das ist wahrscheinlich noch mit das Geheimnisvollste an dem Text, der ansonsten ja doch eher ein bisschen
Jetzt der nicht so viel verrät einfach.
Gott fand nicht so, gar nicht so viel. Es ist halt wirklich also so, es geht halt auch um die Liebe zum Dunklen, zum Schwarzen und typischerweise von mir der Text, also hat da durchaus eine Tradition bei den Ärzten, dass sowas von mir kommt und das Riff ist von Rodrigo und ich habe dann daraus dann den Song weitergeschrieben und ja.
Im Prinzip geht es um den alten Satz von Molière, dans la dunkel, c'est bon munkel.
Genau, ist klar.
Ich fand das tatsächlich so zu den Aufzählungen und immer die Erwähnung der Eltern in den Strophen und sowas, brauchte ich noch irgendwas, was so ein leicht bisschen, was Vages so im Refrain, vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll und im Zweifel sogar sexy ist.
Dann kommen wir jetzt zum politischen Teil und zu doof.
Na, das sagt doch, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können.
Was ist eigentlich gerade los? Beschäftigen wir uns bloß mit so viel Unfug? Was ist denn der Grund? Muss denn unser Hirn verrosten von dem Bullshit dieser Pfosten? Das wäre auf Dauer nicht gesund. Es gibt Leute, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist und Homosexualität soll heilbar sein.
Bla
helfen keine Pillen, nicht beim allerbesten Willen, denn doof.
Und zwar, was ist denn der Grund, dass wir uns so viel mit Doofen beschäftigen?
Darf ich bitte antworten? Das ist dein Text, aber ja, okay. Muss ich antworten. Weil es gibt zwei ganz tolle Gründe. Der eine ist selbsterklärend, die haben einfach mehr Zeit und mehr Energie. Negative Leute haben immer mehr Energie als Leute, die einfach nur Sachen gut finden. Und Bertrand Russell war es, glaube ich, der hat was ganz, ganz Schlaues gesagt. Dumme Menschen sind sich ihrer Sache immer total sicher. Und die Schlauen sind zweifelnd und vorsichtig. Und deswegen hört man den dummen Menschen zu.
Ja klar, die sind auch...
Jetzt darfst du.
Wir haben das ja jetzt gelernt bei den triellen Redeanteilen. Ne? Ich achte jetzt auch bald drauf. Genau. Also Farin, Sie sind da jetzt ganz klar davongezogen.
Ja, also in dem Song jetzt, in der ersten Strophe geht es um Nazis, die werden ganz klar benannt und das ist auch mit einem kleinen Zitat von Wyclef Droste dabei und im zweiten geht es ganz offensichtlich, das hast du ja gerade vorgelesen, darf man du so,
sie ja, sagen? Ja, ich sieze immer alle, weil ich alle sieze, von der Kanzlerin bis zu den Ärzten.
Ich duze die Kanzlerin zum Beispiel, wenn ich sie mal treffe. Okay, also da geht es ja eindeutig um... weiß nicht, Querdenker oder einfach die Leute, die halt irgendwie ihren Quatsch verbreiten auf sozialen Medien und sonst wie und das passt da gerade alles so ganz gut.
Stimmt.
In das Lied rein und das ist trotzdem ein sehr positives Lied. Eins meiner witzigsten Lieder auf der Platte. Ich glaube, das einzig witzige Lied von mir auf der Platte.
Aber wenn keine Pillen helfen und noch nicht mal beim allerbesten Willen, was hilft denn? Weil Schweigen ändert nichts.
Mhm, sehr gut.
Hören wir auch mal rein kurz.
Und so ließ ich dich allein verzweifeln und unglücklich sein. Redete lieber alles klein und sagte doch ganz genau nichts. Nein, ich blieb stumm angesichts des Bösen und ließ es gewähren. Liest du, dass wir uns mehr entfernen? Ein Herz trocknet es, dann zerbricht's. Mein Schweigen ändert nichts. Mein Schweigen ändert nichts. Mein Schweigen.
Also was hilft? Schweigen nicht.
Nee, also ich bin der Meinung, man sollte einen ganzen Zacken seiner Aufmerksamkeit auch mal da wegziehen. Also irgendwann wird es zu hanebüchen. Ja, ich meine, es gibt doch genügend Leute, die wirklich erzählen, die Erde ist eine Scheibe, beweis mir doch erstmal, dass es nicht so ist. Und dann wollen sie aber auch eigentlich die Wahrheit gar nicht hören. Also wenn du sowieso nicht antworten kannst, warum musst du den Mist vorher anhören? Irgendwie so. Das ist ein Plädoyer dazu, sich einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit zu gönnen und einfach mal so... Wichtigeren Dingen zuzuwenden. Und
ist nicht so leicht, ne? Aufmerksamkeit wegzulenken in gerade sozialen Plattformen, genau. Die Aufmerksamkeit dafür ja besonders algorithmisch
und
verstärken.
Schweigen ändert nichts. Ist tatsächlich war ursprünglich konzipiert mal auch als politisches Lied, weil die Zeile das da durchaus auch hergibt im Refrain. Und aus gewissen Gründen und Gefühlen heraus empfand ich dann, ich hatte mehrere Texte dazu geschrieben, empfand ich dann einen persönlichen Text über Sprachlosigkeit in einer Beziehung passender in dem Moment.
A bass player hates this song.
Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem, das ist schön bequem. Du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem. Feige außerdem. Sei nicht so sportlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht, es geht nicht ohne dich.
Punkrocker werben fürs Wählen gehen. Das ist ja eigentlich traurig, oder?
So wie du das gerade gesagt hast, komme ich mir gerade total klein und schäbig vor. Punkrocker werben also fürs Wählen gehen. So, du Mistforke.
Nein, aber das ist ja eigentlich, zeigt es ja, wenn Wählen gehen das ist, wofür Punkrock sich einsetzt, dann ist es sehr schlecht bestellt ums Wählen gehen. Ja. So meine ich.
Also, ich sag mal
also
so,
nicht traurig meinst, wegen der Punkrocker, sondern.
Wenn schon der Bodensatz der Gesellschaft, wenn wir schon irgendwie dafür Werbung
wenn
machen.
Wenn die Leute, die sich eigentlich für das, also für das irgendwie ja progressive, originäre, selbstgemachte, gegen den Strich gebürstete in der Gesellschaft eingesetzt haben, wenn die jetzt sagen müssen, geh doch mal wählen, dann ist das ja eine schlimme Diagnose.
Ja. Ist der Grund dafür war tatsächlich, dass ich das Gefühl habe und also auch nach vielen Gesprächen mit unterschiedlichsten Menschen das Gefühl habe, dass Demokratie mittlerweile oft als was Lästiges, also sowieso gegeben, muss man gar nichts für tun, Demokratie ist da, nervt halt nur, will ständig unsere Aufmerksamkeit und das Ich hatte ja das Privileg in meinem Leben sehr, sehr viel zu reisen, auch in Diktaturen, echte Diktaturen, also nicht die Merkel-Diktatur und die Corona-Diktatur, sondern echte Diktaturen, wo man richtig, wenn man seine Meinung sagt, einfach erschossen wird. Und ich möchte nicht, dass Deutschland so wird. Und deswegen musste so ein Text her. Rott hasst das Lied, also die Musik nicht. Er hasst den Text, weil er sagt, wir können doch nicht jetzt den Erklärbär machen, wir sind die Ärzte. Und Bela findet es genau deshalb lustig, weil damit rechnet ja keiner. Und
es ist quasi, ja, es ist die Metaebene, also die ich da sehe und sage, das ist ein totales Tabu für eine Band wie die Ärzte. Ist also viel eher ein Tabu tatsächlich, dass wir das machen. Da kommen wir dann auch auf die These von Ihnen, dass das halt eigentlich, also so, das geht doch nicht, dass die Ärzte jetzt plötzlich erklären, wo die doch immer so völlig frei waren, völlig im freien Fall, man nie wusste, wo die aufschlagen würden und jetzt machen wir halt genau das Gegenteil und machen die ganze Sache noch diffuser dadurch.
Ich bin total froh. Ich finde, wir sind in einer komplett anderen Zeit. Ich meine, die Ärzte haben ja auch wirklich Deutschlands Jahrzehnte, also der Bundesrepublik begleitet. Ja, und dann hatten wir irgendwie die 80er, hat keinen interessiert, die 90er, was wollen wir eigentlich? Ja. Genau, eben, habt ihr gemacht, habt ihr geschafft. Und dann geht es so weiter und jetzt sind wir halt in den 20er Jahren und ist es einfach, finde ich, nicht mehr so, wie es ist. Insofern, danke.
Wir sind natürlich, ja klar, also ich meine, natürlich
gern geschehen.
Punkrock auch die Prägung unserer Jugend und der Teil des Punkrock, der hat wirklich mit Jugend einfach verbunden, das ist Rebellieren und sonst wie, der ist natürlich, wir sind jetzt verantwortungsvolle erwachsene Männer und das auch schon länger. Wir gehen schon in Richtung erwachsene Opis. Und erwachsen werden wir wohl doch nicht so richtig, aber so, dass wir halt sehr oft auch Verantwortung übernehmen und Sachen. Das Einzige, was wir uns von Punkrock wirklich, worauf wir dann bestehen nach wie vor, ist schon die Freiheit, einfach unsere Gedanken schweifen zu lassen und halt auch jede Menge Unsinn zu machen.
Zu tu, was du willst, kann halt auch gehören, dass man sich mal staatstragend benimmt. Also auch wenn es total...
Staatstragend.
Ja, naja, also...
Ja, für die Demokratie zu sein, ist ja staatstragend.
Ja, das stimmt.
Es geht jetzt um ein anderes System. In der nächsten Frage, Kerngeschäft.
Na und, Musik ist älter als Kapitalismus. Na und,
Musik ist älter als Kapitalismus, was soll's? Na und, Musik ist älter als Kapitalismus.
The Big Shrug.
Was wäre denn ein antikapitalistischeres Musikindustrie-Modell? Oder geht es gerade in dem Song darum, Musik nicht als Vermarktungsobjekt zu sehen?
Also letztendlich der Sinn unterm Strich ist, dass Musik wird immer existieren und wird auch alles überleben, was zurzeit schwer macht, noch wirklich gute Musik aus dem ganzen Mist herauszupicken. Es gibt einfach wahnsinnig, also es sind halt gerade über Streaming und so sehr viele Vermarktungskonzepte, ob jetzt Clickfarmen in Thailand dafür sorgen, dass gewisse Leute immer auf Platz 1 der Charts sind und später behaupten, sie hätten mehr Nummer 1 jetzt als die Beatles. Lauter solche Sachen und eigentlich wird das, dann wird sowas als Geldwäsche benutzt und sagt, was Musik verdient.
Und am Ende kommt ein Eistee dabei raus.
Jetzt haben wir es einfach schon benannt. Aber du guckst auf die Musik und denkst, oder der Zuschauer sieht, vor Jahren noch haben wir Castingshows verteufelt, weil der Zuschauer denkt, wie damals gesagt, der Zuschauer denkt dann irgendwie so, Musik ist etwas so komplett Erlernbares und dann gehst du halt hin und bringst da dein erlerntes Wissen an den Mann und bist dann auch automatisch erfolgreich. Und dann erzählst du auch noch, ich bin nur für die Fans da und das ist die große Liebe und das ist alles nur inszeniert, irgendwie sowas. Und so ist aber das nicht aus unserer Sicht. Und so ist es für verdammt viele Leute nicht. Und deshalb wird Musik all den Mist überleben. Wir haben Dieter Bohlen ist nicht mehr bei DSDS, aber Musik gibt es immer noch. Er hat es nicht geschafft.
Es kaputt zu machen.
Ja.
Bleiben wir musikimmanent und zwar mit Kraft.
Und jetzt stehe ich hier und blute und du denkst, du hast es geschafft. Doch dann öffne ich meinen Mund zum Reden und du merkst auch Worte haben.
Und zwar, da meine ich den Sound und die Phrasierung. Das ist doch die erste Auseinandersetzung mit Rammstein oder nur mit Till Lindemann, weil so wie Kraft gesungen ist und auch dieses teutonische Gemettele, Das finde ich ist eine Reminiszenz von euch an die?
Gar nicht.
Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Wir haben tatsächlich mal irgendwann bei irgendeinem Remix oder so mal was Rammstein-mäßiges gemacht. Das ist, man kann das dann schon so...
Von der Le Frisur, welcher war das? Ein Song von dir, da haben wir tatsächlich ein Rammstein-Zitat reingebaut.
Persiflieren, von Engel haben wir was reingebaut,
genau. Ja, genau.
Aber das, nee, das ist, also dass der Song beeinflusst ist, also okay, die Geschichte dieses Liedes ist, wir hatten 11 Songs schon geschrieben. Und
Neue Songs.
Und ich war noch dabei bei meinem 6. oder 7., nee, ich war 5, glaube ich. Auf jeden Fall bei einem meiner letzten Songs noch dabei, den fertig zu machen. Er rief mich an, der Mann hier neben mir, und sagte, ich höre jetzt auf, ich habe genug, noch mal ein paar neue Songs geschrieben, sonst wird das krass. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn ihr langweilig ist, dann hört ihr doch mal die und die Band an, die ich gerade entdeckt, die ist total cool. Und er hört sich die an und am nächsten Tag schickt er mir noch mal einen neuen Song. Ach, das hat mich total beeinflusst.
Hat mich wirklich inspiriert. Ich habe ihn beim Zähneputzen habe ich diesen Song geschrieben. Jetzt ist es so, wenn du als Deutscher Kraft singst und du rollst das R nicht, dann klingt es tatsächlich schwächer.
Ah, deswegen musst
es
du.
Es ist, okay. Wenn du, ich habe Kraft, das klingt irgendwie nicht
ja,
so
stimmt,
schwach.
Ja, stimmt, das ist hinten.
Ich habe Kraft.
Ja, klar.
Das muss, gehört ja, tatsächlich ja, dazu. Ja, ja. Till Lindemann bezieht sich ja auch auf eine Tradition von deutschen Theaterschau und österreichischen Theaterschau, Schmierendarstellern, die irgendwie gerne die Sprache so etwas übertrieben eingesetzt haben. Und das ist aber tatsächlich dem Wort Kraft geschuldet. Also Kraft mit dem normalen Rachen-R.
Geht nicht, stimmt.
Es geht, aber es klingt halt kraftlos. Ja. Und das wäre ja genau im Gegenteil. Also
wenn,
im
dann
Gegensatz
müsste man es noch
Text.
Wie so Schweizeres Kraft, dann müsste Kraft. Man so noch dazu machen, dann würde es gehen.
So ein Störgeräusch immer einbinden. Kraft. Genau.
Okay, verstehe. Ja. Letzter Song, Anastasia.
Ich bin hier, doch du bist nicht mehr da. Ich weiß, du warst so kalt wie Eis und ganz wunderbar. Anastasia. Mein Selbstbewusstsein ist gerade in Gefahr. Meine nächste Frau wird wieder aufblasbar.
Die Ärzte sind, mal abgesehen von der fetten Elke, mittlerweile oder irgendwie auch schon immer das feministischste Männertrio. Und zwar, weil sie so über das Wesen der Männer reflektieren. Mhm. Und zugeben, wie viel Armseligkeit irgendwie und so da drin steckt, wie viel Getriebenheit und alles Mögliche.
Ich sehe jeden Morgen dieses jämmerliche Wesen im Spiegel. Ja, wie soll mich das nicht inspirieren zu solchen Texten?
Das war tatsächlich in den 80ern, Ärzte Mach 1 quasi, war das tatsächlich mal anders. Aber da waren wir
ja,
halt
genau.
auch eine, ja, da waren wir durchaus eine...
Da hatte Claudia mal, ihren Hund, ich sag ja Sodomie und...
Sexistische Lausbuben, ja. So. Und haben natürlich große Anfragen erfahren, bis hin zu Demonstrationen gegen uns.
Ja, und, ja, genau. Aber im Laufe der Jahre hat es sich
Buße
verändert
getan
und ihr seid
bei der
Beschreibung dran geblieben und genau. Allein das, dieser Akt, ja, genau zu beschreiben, was da ist, ist ja feministisch und die Frage ist, wie hat sich eure Analyse des Mannseins verändert im Laufe
der
Jahrzehnte?
Das wollte ich gerade sagen. Also nachdem, wir waren ja dann fünf Jahre auseinander. Und das war auch so gemeint, wir wollten auch keine Musik mehr zusammen machen. Und dann sind wir auch eines Besseren belehrt worden. Du hast mich eines Besseren belehrt. Und als wir wieder zusammenkamen, hatten wir gleich, also in den 5 Jahren ist halt viel passiert. Wir waren auch extrem jung, trotzdem. Und, und dann fingen wir an. Ich weiß nicht, ob es erst auf Planet Punk das erste Lied war, wo es dann auch mit Mondo Bondage so ein Lied gab über toxische Männlichkeit, was man damals noch nicht so nannte. Und und das war dann so eine Tradition, die immer wieder auftauchte. Gab es auf dem ersten, auf der Bestie auch so ein Lied?
Ich überlege gerade. Die Allerschürfste vielleicht? Nein, es ist tatsächlich, also dieses Bild Anastasia, das Bild von dem Mann da, den habe ich tatsächlich mal gesehen in einem Restaurant. Und ich saß wirklich sprachlos am Tisch daneben und dachte so, du musst jetzt alles mitschneiden. So diesen ganzen Gestus, den Duktus, den Habitus, das musst du alles in ein Lied packen.
Und jetzt frage ich mich aber noch, ob der, den du da gesehen hast, ob der auch Restaurant sagen würde. Kneipe.
War keine Kneipe, es war tatsächlich ein ziemlich gehobenes Restaurant sogar. Ah, okay. Es war so widerlich bis ins
keine
Letzte.
Keine Frage von Klasse.
Nee, genau.
Aber ich habe auch mal so jemanden im Restaurant gesehen, der einen Augen wahrscheinlich Bauunternehmer war oder so, der den ganzen Laden unterhalten hat. Wir konnten die Tränen vor Lachen. Das war echt unfassbar. Weil er so laut geredet hat und dann kam irgendwann, er hatte seinen Sohn und seine Freundin eingeladen, also die Freundin seines Sohnes, und heute war so wahrscheinlich Eltern geschieden, habe ich alles so vermutet vom Nebentisch, und sie ging dann ins auf die Toilette, und als sie wiederkam, sagt er ganz laut: Na, warst du pullern? Fand ich sehr schön.
So, ich finde, die Ärzte haben eigentlich nicht das Dunkel gebracht, sondern Licht ins Dunkel. Mit allen diesen Themen auf diesem Album und mit diesem Gespräch. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön.
Danke.
Ach, herrlich.
Ein wunderbarer Schluss. Ach, herrlich.